Eine runde Geschichte. Der Wiener Nachhaltigkeitspodcast von und für Unternehmen.
Willkommen zur dritten Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas Letz vom Wirtschaftsverlag und meiner einer Dagmar Bachrich von 2hoch2 begrüßen Sie erneut herzlich zum Podcast-Format Eine runde Geschichte im Wiener Riesenrad. Thomas, heute geht's ums Thema Häusl bauen, renovieren, sanieren. Am besten mit Holz und Lehm, wie wir noch hören werden. Unsere wunderbaren Gäste vom Architekturbüro Behreuter haben da schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und mich würde interessieren, was findest du am heutigen Thema spannend und was ist vielleicht für den Wirtschaftsverlag ein interessanter Fokus?
Ja, du hast die zwei wesentlichen Dinge schon gesagt, Holz und Lehm. Das sind ja sehr ursprüngliche Baustoffe, die schon vor ein paar tausend Jahren verwendet wurden. Und mich würde interessieren, wo können die heute eingesetzt werden und könnten die eigentlich noch viel stärker eingesetzt werden, um einfach auch da den ökologischen Fußabdruck geringer zu machen und Ressourcen unter Umständen einzusparen. Das wäre mein großer Fokus für heute. Was wäre für dich heute der Fokus bei unseren Gästen?
Also da kann ich nur das wiedergeben, was du schon gesagt hast. Es sind wirklich lange Baustoffe, Holz und Lehm. Für mich ist aber allerdings neu, dass man es in der heutigen Zeit verwenden kann und vor allem auch so verwenden kann, dass das doch auch für Generationen weitergegeben wird. Ja, ich bin da wahrscheinlich mit Lehm so wirklich ganz neu bedarft und habe Lehm nur im Gatsch,
ja, wenn ich spiele. Wir kennen es nur vom Spielen im Garten, ja, wo dann die Eltern geschimpft haben, weil wir zu dreckig waren. Ja.
Genau. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine sehr kindliche Perspektive, aber natürlich wissend, in Ägypten sind ja schon die Häuser damals gebaut worden aus Lehm und haben sehr lange Bestand gehalten. Und ich bin eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, dass wir das heute auch können und finde ich super.
Also wir haben in unserem Magazin Bauzeitung sehr wohl schon einige Berichte auch darüber geschrieben, aber es ist sicher ein sehr spezialisiertes Thema und dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, was wir da alles heute hören werden.
Okay, Thomas, dann gehen wir es an. Nehmen wir wieder Fahrt auf in nachhaltige Unternehmenswelten.
So machen wir's.
Eintauchen in die Geschichte.
In unserer dritten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, welche Rolle und Möglichkeiten die Architektur bei der Forcierung von nachhaltigen Bauweisen und Sanierungen haben kann. Denn Bodenversiegelung und die Verwendung von nicht nachhaltig produzierten Baustoffen sind die großen Themen, die unserem Klima ganz schön zusetzen. Und dass es auch anderes, aber nicht weniger schöner, gemütlicher oder zweckdienlicher gehen kann, das erzählen uns heute Petra und Wolfgang Behreuter. Mit ihrem Architekturbüro Behreuter setzen sie auf Lösungen, die sich schon seit Jahrhunderten bewährt haben und die gerade eben ein Green Revival erfahren. Herzlich willkommen bei uns, liebe Petra und lieber Wolfgang.
Liebe Petra, lieber Wolfgang, schön, dass ihr heute mit uns ein paar Runden im Riesenrad dreht. Wir haben ja ein herrliches Wetter, die Sonne scheint und wir können bis zum Schneeberg heute sehen. Und Berg ist eh schon so eine Sache. Wolfgang, ich hätte, bevor wir in das Thema Architektur einsteigen, hätte ich noch gern eine Frage gestellt. Und zwar, du bist ja Vorarlberger, ja?
Genau.
Und bist jetzt dann nach Wien gezogen und hast aber auf der anderen Seite auch Projekte in Vorarlberg. Ich arbeite jetzt ja auch dort. Und wie fühlst du dich eigentlich jetzt so in Vorarlberg, wo du ein zugezogener Wiener bist?
Also vielen Dank mal vorerst für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir da heute dabei sind. Und ja, wie fühlen wir uns? Also Petra hat ja mit dem Kunstuni Linz das Holzbaustudium gemacht und eigentlich eine über die Petra Vorarlberg wiederentdeckt, weil durch das Holzbaustudium hat die Petra sehr viele Exkursionen in Vorarlberg gemacht und wir waren dann an Orten, die ich als Vorarlberger leider nicht gekannt habe. Oder? Und ja, wir fühlen uns sehr wohl. Also wie gesagt, wir können auch sehr viel, glaube ich, einbringen jetzt durch die Erfahrungen aus Wien nach Vorarlberg.
Aber jetzt, dass wir mal ins Thema einsteigen, Petra, was kann die Architektur einbringen im Bereich Nachhaltigkeit? Wo kann die Architektur den Unterschied ausmachen im Baubereich?
Ja, durch die Langlebigkeit und die Beständigkeit ist es ja schon ein nachhaltiges Thema, das eigentlich schwer zu verfehlen ist, aber es geht doch. Und für mich im Moment und für uns alle ist es ein sehr politisches zurzeit, weil viel falsch gelaufen ist. Es stehen extrem viele Wohnungen leer. Also wie ich letzte Woche gehört habe, die Stadt Salzburg steht eigentlich leer, weil man für den falschen Bedarf baut. Also man sollte ja für die leistbare Wohnungen bauen und nicht Vorsorgewohnungen. Also und das ist nicht nachhaltig, in die Richtung zu bauen. Und darum beginnt die Nachhaltigkeit auf jeden Fall bei der Flächenwidmung und bei der Politik. Und das ist der längste Hebel. Und der ist im Moment, sollte man da anschubsen.
Und das ist die Politik. Und wo spielt da dann die Architektur mit? Also ihr als Architekten, wenn ihr Projekte macht, wie geht es ihr das an? Das geht davon aus, dass man da auch immer wieder Kompromisse machen muss mit Bauträgern oder sonst irgendwas. Aber wie kann man das Thema Langlebigkeit und solche Sachen vorantreiben?
Also wir haben jetzt nicht das Glück gehabt, dass wir Bauträger finden, die da in dem Bereich interessiert sind, und wir spezialisieren uns vollständig, von unserem Interesse her zumindest, auf den Bestand und die Sanierung des Bestands, weil auch genug umsteht.
Das heißt, es geht eigentlich um Sanierung dann?
Ja, bei uns geht es um Sanierung. Das heißt nicht, dass wir es permanent ausführen können. Es gibt da leider Zugeständnisse, aber unser Interesse ist eindeutig und hundertprozentig, den Bestand zu nutzen. Gibt es viel zu tun.
Ja, Petra, da sind wir schon mitten im Thema oder in der nächsten Frage. Leerstehende, ungenützte Objekte sind in Österreich in einem sehr hohen Ausmaß vorhanden. Du hast schon Salzburg angesprochen, die Stadt Salzburg. Ich weiß am Land, also man merkt ganz genau, Regionen, Waldviertel, Burgenland, um nur einige zu nennen, da weiß man ganz genau, wo sind Häuser, die jetzt schon seit mindestens einer Generation nicht bewohnt sind. Und zeitgleich ist aber, und das ist das besondere Traurige, ist die Bodenversiegelung, also der weitere Neubau von Objekten, ungebremst. In dem Zusammenhang ist eure Arbeit natürlich extrem wichtig. Sanierung von Altbestand kommt dann einen sehr hohen Stellenwert zu. Aber da vielleicht auch nochmal nachgefragt, dann auch nur, wenn man nachhaltige Baustoffe verwendet für die Sanierung, oder?
Ja, also wie gesagt, Sanierung und nachhaltige Baustoffe, es ist halt so, wenn man möglichst viel vom Bestand weiter nutzen kann, dann auch haben wir schon mal erstens eine gewisse Nachhaltigkeit. Wir haben auch das Wort Reuse, das ist jetzt halt in aller Munde, da ist die Barbara Buser aus Basel, Architektin, eine Vorreiterin. Das heißt also, was kann man an Baustoffen im Zuge einer Sanierung wiederverwenden? Also das ist mal ein zentraler Punkt in der ganzen Betrachtungsweise, wenn man was sanieren will. Und dann ist es so, ja, die Baustoffe ergeben sich dann aus der Zweckmäßigkeit, aus der Notwendigkeit heraus, oder? Also wir sind natürlich begeistert, wenn wir Holz und Lehm verwenden dürfen oder verwenden können, aber wir müssen uns natürlich an die Gegebenheiten anpassen. Das heißt, ein Fundament werde ich immer aus Beton machen müssen, oder? Und gewisse Dinge oder gewisse Lokalitäten setzen dann halt eine andere Bauweise voraus, oder? Also es kommt immer darauf an, für was es nutzen will, oder? Langfristig. Aber die Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall gegeben, wenn ich quasi im Bestand weiterbaue, wenn ich Materialien weiterverwende. Und was bei mir halt auch ein zentraler Punkt ist, ist natürlich auch die Qualität und die Intelligenz der Planung.
Wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr sagt, den Bestand behalten? Also das heißt, macht ihr da Analyse bei dem Gebäude, das renoviert werden muss? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass ihr sagt, das kann man noch verwenden, das kann man nicht mehr verwenden oder so?
Ja, also man kann zumindest die Tragstruktur verwenden. Wenn man alles andere nicht mehr verwenden kann oder will, dann ist das sehr viel wert. Also beim letzten Beispiel, das ich jetzt gesehen habe in der Schweiz, sind es 40% an Einsparung der Energie, wahrscheinlich auch Kosten, wenn nur dieses Stahlbetonskelett stehen bleibt und alles andere entfernt wird und das dann wieder neu gefüllt wird und verkleidet wird. Und das ist schon viel, 40%.
Ja.
Und das wäre das Mindeste und Sinnvollste, sind ja auch die Fundamente dabei. Und aber Abstufung nach oben hin, was man behält, ist ja auch möglich, also bis fast 100%, ne? Was dann sehr extrem wäre mit Wiederverwendung.
Und du hast vorher Holz und Lehm genannt, dass das Baustoffe sind, mit denen ihr gerne, die ihr gerne verwendet für eure Projekte. Lehm ist ja ein Baustoff, der derzeit, glaube ich, nur sehr selten verwendet wird. Vielleicht im Einfamiliengebäude oder wo wird der jetzt verwendet?
Also in Deutschland ist es so, in Deutschland darf quasi seit März, glaube ich, 2022, darf man dreigeschossig bauen mit Lehm, also mit Lehmziegeln. Da gibt es also einen Treiber der ganzen Normengesellschaft, also der Normierungen von Lehmbau. Das ist der Professor Ziegert aus Berlin. Und der treibt das schon seit über 20 Jahren an. Hier in Österreich sind wir natürlich noch nicht so weit. Und ich sage jetzt mal, außer einzelnen Stampflehmbauten, die es vielleicht in Vorarlberg gibt, oder, spielt der Lehmbau bei uns jetzt nicht wirklich eine Rolle. Was man verwenden kann, ist der Lehm im Innenausbau. Man kann Lehmwände machen, Stampflehmelemente. Das erste Stampflehmelement, das jemals gebaut worden ist, war im Landeskrankenhaus Feldkirch. Da hat der Martin Rauch eine riesige Innenwand gebaut. Und das war so quasi das erste Ding, wo der Vorarlberger quasi mit Lehmbau in Berührung gekommen ist. Aber ansonsten spielt es noch keine Rolle, obwohl der Baustoff natürlich genial ist, oder weil er halt recycelbar ist, er trocknet, also die Festigkeit kriegt der Lehm einfach dadurch, dass der Wasserentzug da ist. Oder? Es ist immer wieder verwendbar, es ist verfügbar, super Raumklima, Elektrosmog-Reduktion, Gerüche reduziert, das Feuchtigkeitshaushalt wird reguliert in einem Innenraum. Also ich sage jetzt mal perfekt für den Innenausbau, aber wie gesagt,
steckt noch in den Kinderschuhen, obwohl es so ein alter Baustoff eigentlich ist, ja, also den es eigentlich schon Jahrtausende gibt, logischerweise.
Also ne? Wir waren jetzt im Oman und haben da Freunde besucht, die sich mit Lehmbau beschäftigen. Meine, die Bauten sind da 4000 Jahre alt. Mhm. Das älteste sechsstöckige Lehmhaus wurde in den 80er Jahren entdeckt, das steht in Deutschland, oder, und ist nach wie vor bewohnt. Also was will man mehr von einem Baustoff, ja, der irgendwie 200-300 bis Tausende von Jahren hält? Also
das ist Lehm, Holz ist ja der zweite Baustoff, den du genannt hast. Ich hätte das Gefühl, wenn man umso westlicher man geht, also vor allem ist in Vorarlberg wieder das sehr viel verwendet, seht ihr da, dass das mehr wird?
Ja, schon. Aber es ist auch natürlich die Verfügbarkeit. Also ist ja auch ein waldreiches Land, Vorarlberg, Tirol.
Aber hättest du ja das Gefühl, dass das in Wien auch viel verwendet wird oder ist das da noch nicht so ausgeprägt?
Also ich sehe da keine Tradition für Holzbau.
Also wir haben mal vor Jahren eine Exkursion gemacht zum Thema Holzbau und da haben wir uns halt verschiedenste Gebäude angeschaut und dann haben wir am Schluss haben wir ein Haus angeschaut im 14. Bezirk, das eben mit Holz innen drin ausgebaut worden ist und dann war das glasiert. Und Petra, finde ich, das war einfach treffend, hat Petra gemeint, es ist, als ob man sich schämen würde für das Material Holz. Weil alles immer so zugedeckt ist mit Rigipsplatten oder glasiert und ich finde das so aussagekräftig, oder? Weil man darf sich nicht für das Material Holz genieren. Also es ist
ja, es ist einfach eine Tradition des Lehmbaus eher da, gerade Weinviertel und dadurch Ziegel. Das ist einfach in der Geschichte. Und wo es aber schon zum Einsatz kommt, ist dann zum Beispiel obendrauf als leichtes Holz, also Dachgeschossausbauten, ist natürlich dann sinnvoll im Holzbau. Aber da ist einfach die Ziegeltradition und die Massivbautradition in Ostösterreich.
Und könnte diese Tradition jetzt da helfen, den Lehmbau in der östlichen Region, also Wien, Niederösterreich, irgendwie voranzubringen oder seht ihr das eher nicht?
Doch, das wäre natürlich aufgelegt.
Da waren ja all die Lehmbaugruben. Also ich komme ja selber aus dem Weinviertel, kenne ich die alten Bauernhäuser, waren Lehmhäuser.
Ja, also wir sehen die Zukunft vom Lehm schon ein bisschen im Verbundstoff, oder? Also Holz, Lehm, Verbund, Elemente, solche Sachen können natürlich in Zukunft in der Holzbauweise eine große Rolle spielen, weil Lehm schützt ja zum Beispiel Holz vor Feuchtigkeit, oder? Aber reine Lehmbauten im städtischen Umfeld sehe ich als schon sehr problematisch, oder? Weil wir haben ja auch schon Gespräche geführt über Einfamilienhäuser mit Stampflehm. Ja, ich meine, da muss man eine Vorfertigung durchführen, weil sonst ist das rechnerisch also ein Wahnsinn, oder? Das heißt, mir ist jetzt nur bei Martin Rauch in Vorarlberg bekannt, dass er also hier Stampflehm-Elemente vorfertigen kann mit einem selbstproduzierten Roboter. Und dann werden diese Lehmelemente dann zur Baustelle gebracht und zusammengebaut, oder? Aber jetzt ein Haus wirklich gestampft vor Ort, das ist finanziell ein Wahnsinn.
Vielleicht eine kurze andere Frage noch. Ihr habt vorher den Ausdruck reused verwendet. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, dass die eine Hörerinnen und Hörer das noch nicht so im Blick haben.
Ich glaube, das ist noch gar nicht angekommen. Das sind ein paar Leuchtturmprojekte.
Ja. Also
wir haben es jetzt zweimal jetzt schon in der Schweiz auch besichtigt, Gebäude, die mit wiederverwendeten Bauteilen weitergebaut werden, sondern auch Bestandsgebäude, die entkernt werden, kaputte Teile eben auch bei der Fassade auch entfernt werden und wieder mit zum Beispiel gebrauchten Fenstern oder auch neuen Fenstern, die irgendwo übrig bleiben, weil sie doch nicht verbaut werden, Fehlbestellungen. Die werden gesammelt aus dem Umkreis, nicht von weit weg, also 100 Kilometer Umkreis, und für ein bestimmtes Gebäude wiederverwendet. Das verstehen wir jetzt unter Reuse und so. Also allgemein ist das gerade.
Und gibt es zu dem, ich weiß nicht, weil du ja gesagt hast, gebrauchte Teile, die wiederverwendet werden. Gibt es da einen Markt schon dafür? Gibt es da Plattformen, wo man sagt, okay, brauche Fenster mit Größe XY, und sind Paletten, was auch immer übrig geblieben. Also das heißt, dass da ein Markt entsteht, so wie es ja im Prinzip zum Beispiel bei Bekleidung so etwas ja schon gibt.
Ja, doch, also es gibt schon. Es ist natürlich auch Ideenthema, aber es gibt es und sogar es gibt Bauteillager, auch in Österreich, viel auch in der Schweiz und auch die BIK hat einen gewissen Prozentteil an wiederverwendeten Bauteilen. Ist vielleicht sehr klein, ich weiß es nicht, aber
zur Erklärung,
es existiert.
Die BIK, die du gemeint hast, du meinst die Bundesimmobiliengesellschaft,
genau,
dass unsere Hörerinnen und Hörer sich da auskennen. Ja.
Und dann gibt es die Materialnomaden, also es gibt schon so Plattformen, oder, wo man eben das Material wiederverwenden, also abgeben kann und wiederverwenden kann. Wir wollten, muss ich natürlich auch sagen, bei einer Zinshaussanierung wollten wir das auch mal probieren, oder, mit Holzfenstern, Kastenfenster und Holz und so weiter. Aber wir sind dann dran gescheitert, an den Abnehmen und auch an dem Zeitdruck des Bauherrn, dass das Material halt von der Baustelle wegkommt, oder. Also, es braucht einfach eine gewisse Zeit und auch eine Toleranz vom Bauherrn. Ja. Was halt spannend finde, ist halt das, oder wir sind natürlich sehr Normen und jeder will die Sicherheit im Bau, oder? Und ich finde jetzt, wir haben da bei der Holzbautagung in Friedrichshafen jetzt ein Projekt gesehen in Deutschland. Da geht es in Bayern, die Bayerische Architektenkammer hat die Bauklasse E eingeführt als Versuch, energiesparend und einfach bauen. Und da ist es so, dass sie gesagt haben, okay, wenn jemand in der Bauklasse E bauen will, oder, dann werden die Statik und die Brandschutz und das so quasi Mindestauflagen müssen gegeben sein, oder? Aber alle anderen Normen und so weiter werden ad acta gelegt, oder? Und es sollte da möglich sein, quasi, dass man mit dem Bauherrn zusammen alternativere Bauformen umsetzt. Und die Bauklasse E dient einfach dazu, dass dieses Commitment quasi vom Bauherrn und vom Architekten, jetzt gehen wir neue Wege. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr spannende Geschichte, oder? Weil wenn wir warten würden, bis alle Normen und alles angepasst sind, dann noch lange.
Sind wir noch lange. Ich habe eine Frage an euch, und zwar, ich finde das total interessant, also dass es wirklich solche Materialnomaden oder was du auch für eine andere Plattform genannt hast, wo man Baustoffe wieder verwenden kann oder wo sie ausgebaut wurden. Da fällt mir spontan ein, dass man sie wahrscheinlich wirklich als Bauherr einen längeren Atem braucht, weil man muss ja diese Materialien von dort holen. Man braucht wahrscheinlich auch geeignetes Personal, weil es ist was anderes, dass ich sage, ich beauftrage eine Fensterfirma, dass sie ein Fenster aufbaut, aber da ist ja was anderes. Ne? Wer holt das Fenster, das schon gebraucht ist, richtet es wieder her, kann es wieder einbauen? Wie viel länger braucht man da? Und ist das ein Konzept, was aber in Zukunft wirklich stattfinden kann? Weil ich finde das ja wirklich sehr, sehr interessant. Wie kann man ein Holzfenster wiederverwenden? Ja? Welche Teile muss man neu machen? Habt ihr da etwas, was ihr uns berichten könnt?
Ich kann keine konkreten Zahlen berichten, aber ich sehe es als Forschungs- und Entwicklungsstadium, das ganze Thema. Es wird viel publiziert dazu, Forschungsergebnisse, und ja, es ist in den Kinderschuhen. Und lustigerweise ist es aber wie beim Lehmbau, bis vor 70 Jahren war das ja normal, Dinge wieder zu verwenden. Aber wir müssen es wieder neu lernen und das vielleicht, deshalb experimentell im Moment.
Vielleicht also ich muss man da das keine auch Zahlen. Als Aufruf aber an die mühsam. Hörer, dass sich Bauinteressierte bei uns melden, die quasi diesen Weg des Reused beim nächsten Bauprojekt angehen wollen. Weil
eigentlich gerade solche Ideen schreien ja eigentlich noch an Startup, oder? Weil, dass ich sage, es sind ja schon öfters, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Bekleidung anschaue, gibt es dann irgendwo eine Plattform, wo man einfach sagt, okay, ich habe und schenke her oder verkaufe. Ich sage nur, will haben zum Beispiel, ist ja genauso eine Plattform für natürlich kleinteiligeren Gegenstände. Aber wenn ich das jetzt da größer denke, müsste ja eigentlich, wäre das ein klassisches Plattformthema. Es gibt irgendwo einen Bedarf, der den Bedarf hat aber das Produkt nicht dazu. Und ein anderer hat es und du brauchst Vielfalt und vieles, damit halt dieser Austausch dann wirklich einmal in Schwung kommt. Und ich könnte mir ja vorstellen, für eine Baufirma könnte es ja auch sogar ein Effizienzpotenzial sein, wenn irgendwas übrig geblieben ist, dass man das zumindest zu einem geringeren Preis dann verkaufen kann oder da im Prinzip eigentlich auch sogar einen ökonomischen Vorteil daraus gewinnen könnte. Gibt es da schon irgendwelche Ansätze oder müssen wir uns da jetzt darum kümmern, dass ihr das jetzt da macht?
Ich glaube, es gibt genug Plattformen, wo man das, die man auch verwenden kann dafür. Wo man, glaube ich, ansetzen muss, ist eher in der Bildung, dass man mal aufmerksam wird und das auch will. Weil wer will das, alte Bauteile verwenden? Ich glaube, da klafft noch. Es ist möglich, ne? Es ist relativ leicht dann, die Logistik, wenn sich jemand dessen annimmt. Da gibt es ja schon Systeme. Aber man sollte mal überhaupt Interesse dafür wecken.
Ja, weil wenn man es bei Handys anschaut, Refused, also das ist das große Startup-Ding, das ich weiß nicht, wie viele hunderte Millionen jetzt schon eingesammelt hat, wo es genau um das geht, Handys zu refreshen und wieder zu verkaufen. Das heißt, da ist ein Markt entstanden. Der Baubereich ist ja galaktisch größer als der Handymarkt, ne?
Nein, auf jeden Fall, vor allem, wenn man jetzt eben da die KI und das alles hernimmt, oder? Weil man muss ja sehr viel, dann müsste man dann sehr viel digitalisieren und man müsste dann quasi die Produkte einscannen, weil ich kann natürlich nicht bei jedem Fenster dort stehen und händisch, also es braucht mal die Technik dazu, dass man das schnell erfasst. Aber was ich interessanter finde, wenn man das jetzt, diese Reuse, wenn man sich das überlegt, was das auch für die Planung bedeutet, oder? Weil du hast jetzt zum Beispiel lauter Fenster 60x60 oder 80x80, oder? Und du willst irgendwas planen, du musst ja dann quasi überlegen, was habe ich denn für Materialien und wie kann ich die dann einsetzen und wie kann ich das, und das Planen wird dir dann eigentlich um einiges spannender, oder? Und was noch ein Punkt ist, was mir extrem wichtig ist, man muss ja auch in der Planung jetzt diesen Lebenszyklus von den Gebäuden auch betrachten, weil das ist ja auch ein riesiger Einsparungspotenzial, oder? Wenn ich überlege, dass 17% der Kosten Baukosten sind, 3% circa der Architekt oder die Planung, oder? Aber 70-80%, oder? Sind die Erhaltungskosten von einem Gebäude. Und ich meine, und das sind Energiekosten, das sind Stromkosten, das sind, weil man halt billig gebaut hat, das Renovierungsarbeiten und. Und da steckt ja auch noch ein riesiges Einsparungspotenzial bei einem Lebenszyklus von 30, 35 Jahren von einem Gebäude, oder? das unerschöpflich ist, sage ich jetzt mal, wenn man gescheit plant, oder? Und für mich ist halt die Frage, wir haben mal lange überlegt, ob man Low-Architektur, sowas, solche Begriffe hernehmen sollen, oder wo man dann gesagt hat, na, das ist so ein bisschen negativ, aber muss man sich halt echt überlegen, ob man die ganze Technik, die man da regelmäßig in Bürogebäude und alles reinsteckt, ob man das nicht durch Architektur kompensieren kann, durch eine intelligente Planung. Wenn ich mir da alle die ganzen Glasbauten anschaue, oder? Ich meine, das kostet einfach extrem viel Geld, das Kühlen und Heizen. Und das wäre halt der intelligente Ansatz, den man noch zusätzlich verfolgen muss.
Oder? Also da fällt mir der Herr, ich glaube, er heißt Gutmann, der Geschäftsführer von Sonnentor, ein, der immer sagt, Bio ist immer günstiger. Es ist halt nur ein anderer Durchrechnungszeitraum, zum Beispiel. Ja? Also in dem Fall nachhaltige Architektur. Wenn man es durchrechnet, durch 30, 40 Jahre wird sich das immer zugunsten der nachhaltigen Architektur ergeben.
Aber beziehungsweise, darf ich noch kurz ein, beziehungsweise sind zwei unterschiedliche Taschen, die das zahlen müssen.
Genau.
Weil da ist der Investor, der was hinstellt, oder? Und dann ist derjenige, der mietet oder das kauft und der sitzt dann halt schlussendlich auf den Kosten.
Auch noch, ja, genau. Ich habe jetzt die Aufgabe, wir würden, bevor wir uns ganz in der Startup-Planung schon verlieren, was natürlich sehr reizvoll ist.
Auch dazu ein Aufruf.
Auch dazu ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, genau, vielleicht gibt es hier Mutige und Enthusiasten, dieses Projekt anzugehen. Eine Plattform, eine Kommunikationsplattform hätten wir ja dafür schon. Ich habe jetzt sozusagen, möchte euch wieder ins Hier und Jetzt und zwar genau in den zweiten Bezirk zu bringen. Da war nämlich dort euer wunderschönes Büro, was ich mir ansehen durfte. Vielleicht könnt ihr uns da noch etwas erzählen.
Also wir haben 4 cm Lehmputz aufgebracht und dann haben wir natürlich sägeraue Holzelemente verwendet, also die Verkleidung von der Stiege. Das war Weißtanne, sägerau und die Wände, die Holzwände, die wir da aufgestellt haben, waren natürlich auch sägeraue Weißtanne. Das Interessante, da waren wir selber ein bisschen überrascht. Erstens mal die Akustik war extrem gut, weil es war, ich weiß nicht, wie hoch war das? 4,5 Meter, die Räumlichkeiten. Und wir waren da, und der Rest war ja, wir haben das Gewölbe, die Ziegel freigelassen. Und wir waren sehr angetan von der sehr guten Akustik. Aber das hat die Akustik mit dem Lehm war ein Thema und natürlich diese sägerauen Oberflächen haben natürlich auch dazu beigetragen. Dann das Raumklima, ich meine, es hat immer noch Holz gerochen und das Raumklima per se ist einfach durch den Lehm optimalst. Oder? Und was man halt auch sagen muss, ist, wenn irgendwas kaputt geht, ich muss ein bisschen an Lehm anrühren mit Wasser und stopft es ins Loch rein und das Loch ist weg. Oder? Also es ist auch die Reparatur von solchen Dingen einfach, solchen Lehmelementen natürlich extrem einfach. Oder? Und wie gesagt, unter Lehm kann man immer verwenden. Also wenn irgendjemand kommt und das alles niederreißt oder der ganze Lehm rausschaufelt, es ist Erde und kann wiederverwendet werden. Man muss es nass machen und wiederverwenden.
Ja, wir sind in unserem 28er-Waggon im Riesenrad ganz oben angekommen und wir haben einen wunderbaren Blick, heute mit Kaiserwetter, ja, fast auch zum Prater. Gell? Übrigens, wisst ihr, warum das Riesenrad erbaut wurde?
Ich glaub, das Weltausstellung?
Ja, genau, das sind immer die ersten, ich dachte es auch, ja, und die Frau Lamotsch, die Geschäftsführerin vom Wiener Riesenrad, hat gesagt, das glauben die meisten, ja, aber es war zum Thronjubiläum von Kaiser Franz Josef, also insofern passt das Kaiserwetter heute, der Bezug dazu. Ja, wir haben einen wunderbaren Blick über die Stadt und an dieser Stelle wollen wir gerne 3 Fragen an euch richten. Gibt es von euch einen Lieblingsplatz in Wien?
Einen Lieblingsplatz?
Einen Lieblingsplatz, genau. Da, wo ihr sagt, da geht euch das Herz auf. Petra, dir als Architektin, das ist so.
Seit kurzem der Waggon 28. Es hat was Beruhigendes, ja, wenn sich das so langsam dreht. Und sonst auf den Berggipfeln von Wien.
Das ist ganz klar. Habt ihr euch schon immer mal was vorgenommen in Wien, aber noch nie gemacht? So, was steht auf eurer Bucketlist?
Montagmittag im Riesenrad sitzen.
Nein.
Hat sich jetzt so angeboten.
Ich wollte mal in die Oper, ich muss gestehen. Ich war über eine Zeit lang auch in Salzburg gelebt und war dort immer wieder Festspiele. Aber in die Wiener Oper habe ich es nie geschafft. Also
das heißt, da hast du noch etwas vor. Da könnt ihr mal gemeinsam in die Oper gehen. Ja.
Jetzt wüsste ich auch einen Terminvorschlag, weil heute war in den Nachrichten, apropos Reuse, die Wiederverwendung der Flüchtlingsboote für Geigenbau. Und da ist explizit Wiener Oper vorkommen, weil dort wollen sie spielen.
Okay, das wird natürlich sehr gut
passen. Das ist fein. Das wäre ein guter Termin für euch. Ja, genau. Und was wünscht ihr euch für die Stadt in den nächsten 10 Jahren? Was erscheint euch da als ganz, ganz wichtig für Wien? Ja?
Ich habe deine Liste.
Ja. Bitte, ja, gib sie uns zum Besten, Petra.
Das ist ja der Vorteil von einem Podcast. Der ist zeitlich nicht limitiert.
Also nicht Architektur, sondern jede Straße zumindest 3 Bäume oder vielleicht noch mehr. Aber es hat schon begonnen, kann man schon beobachten. Und du bist dran, sonst mache ich da nicht.
Tempo 30 in der ganzen Stadt, das wäre also mein zentraler Wunsch. Dann der Donaukanal sollte eine riesige Badeanstalt werden, weil da habe ich in Bern gesehen, das geht, oder? Auch wenn es kalt ist. Man kann so Gewässer besser nutzen, wie man es jetzt macht, wie wir es jetzt nutzen. Ja, Radfahren ohne Ende. Und ja, vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass die Stadt Wien 28% der öffentlichen Plätze den Autos zur Verfügung stellt. Und schön wäre, wenn es nur noch 15% wäre.
Und Peripherarchitektur, wenn man die Innenhöfe zusammenlegt und die Besitz, muss man nicht verändern, die Besitzverhältnisse, aber die Innenhöfe zusammenlegen und kleine Parks in den Blöcken machen.
Das heißt, dass die Nutzung für die Öffentlichkeit
oder für die Bewohner. Also ich habe das in Barcelona so erlebt. Das war ein riesiger Park im Wohnblock einfach. Mhm. Und alle Erdgeschosszonen nutzen.
Mhm. Ja, genau. Genau. Und am besten mit Leben, Innenleben, wie wir schlauer geworden sind.
Hauptsache nutzen.
Genau, nutzen und versorgen. Ja, herzlichen Dank an euch beide. Es ist wirklich wahnsinnig interessant, wenn man euch zuhört. Man kommt hier wirklich in ganz andere gedankliche Welten, wenn es darum geht, wie gestaltet man seinen Wohnraum und aber auch seine Bürowelt, aber auch sein Haus. Wir wünschen euch alles, alles Gute und ich wünsche euch vor allem sehr viele Sanierungsprojekte, wo ihr dann eure gesamte Leidenschaft mit Lehm und Holzbau aber wirklich großflächig aufleben könnt. Das wünsche ich euch für die nächste Zeit.
Ja, danke. Von mir auch. Alles Liebe für das Gespräch. Danke für dieses Gespräch und wir können jetzt dann noch ein bisschen den Ausblick genießen über Wien in Riesenrad und ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Vielen Dank. Danke.
Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie noch Fragen haben an uns oder wenn Sie uns von den Nachhaltigkeitsumsetzungen in Ihrem Unternehmen erzählen wollen, dann schreiben Sie uns ein Mail an podcast@wirtschaftsverlag.at. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Ja, und selbstverständlich freuen wir uns auf gut Wienerisch auch urviel, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal und Servus und Baba.